Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Backstage Beethoven, heute wieder mit Martin Wandl. Die heutige Folge wird auch für mich etwas ganz Besonderes, denn aufgrund organisatorischer Schwierigkeiten hat es nicht geklappt, einen Gast mit in die Folge zu bringen. Sie müssen also mit mir Vorlieb nehmen. Das passt insofern ganz gut, da es heute um unser kommendes Vorortkonzert gehen soll, für das ich ja der Konzertpate bin. Ich habe also aus der Not eine Tugend gemacht, ein wenig im Internet recherchiert und werde Ihnen nun ein wenig über unser Konzert erzählen. Wie üblich spielen wir das Konzert zweimal, einmal am 20. März um 20 Uhr in Godesberg in der Redoute und am 23. den Sonntag um 11 Uhr in Bad Godesberg im Chorhaus. Besonders zu erwähnen sind die beiden Solisten des Konzerts, Thomas Ludes und Benedikt Seel, unsere beiden Solofagottisten. Dirigent ist unser GMD Dirk Kaftan. Nun aber zum Gespräch, zum Monolog. Viel Spaß beim Zuhören. So, herzlich willkommen zum Konzert Pariser Klänge, unserem zweiten Vorortkonzert in der Redoute in Godesberg und in Bad Honnef. Stellen Sie sich vor, wir befinden uns im 18. Jahrhundert. Es gibt keine Autos, kein Internet, keine Flugzeuge, aber es gibt Musik. Und die reist schneller als so mancher Kurier. Heute begeben wir uns auf eine kleine musikalische Europatour, die in Bonn beginnt und uns über Umwege nach Paris führt. Die Musik in dieser Zeit war so etwas wie das Spotify der Aufklärung. Komponisten schickten Noten quer durch Europa, Musiker tinkelten von Stadt zu Stadt und jeder hörte ein bisschen bei jedem ab. Dabei gab es keine Copyright-Klagen, sondern einfach einen regen Austausch. Genau das erleben wir heute Abend mit vier Komponisten, die auf unterschiedlichste Weise mit Paris, Bonn und der großen, weiten Musikwelt verbunden sind. Zunächst Joseph Haydn, der Superstar des 18. Jahrhunderts, dessen Musik bis nach Paris strömte. Dann Anton Romberg, ein Bonner Musiker, der in Paris für Furore sorgte. Der dritte im Bunde ist François-Joseph Gossec, der sogenannte Vater der französischen Sinfonie und eine Art Edelfan deutscher Musik. Zuletzt Luigi Boccherini, der charmante Italiener, der aus Spanien heraus die Pariser Ohren eroberte. Also, schnallen Sie sich an, es wird eine Fahrt voller Überraschungen, Anekdoten und musikalischer Entdeckungen. Wir starten mit Joseph Haydn und seiner Ouvertüre zu Die unbewohnte Insel. Klingt nach einem Abenteuerfilm, oder? Und tatsächlich, diese Oper beginnt nicht etwa mit einer fröhlichen Melodie, sondern mit einem dramatischen Donnerschlag. Haydn wusste eben, wie man das Publikum wachrüttelt. Haydn war ein echter Workaholic. Jahrzehntelang arbeitete er für die Fürsten Esterhazy weit weg von den großen Städten. Er selbst sagte einmal, ich war von der Welt abgeschnitten, niemand konnte mich verwirren, also musste ich originell werden. Und genau das merkt man dieser Musik an. Sie ist überraschend voller Energie und klingt fast schon wie Filmmusik. Warum passt Haydn in unser Paris-Programm? Weil die Pariser ihn vergötterten. Dort wurden seine berühmten Pariser Sinfonien uraufgeführt und die Königin persönlich, Marie Antoinette, hatte ein Lieblingsstück von ihm, das heute als Sinfonie Nummer 85, La Reine, bekannt ist. Haydns Musik war so beliebt, dass ihn ein französischer Kritiker als Mozarts Lehrer bezeichnete. Worauf Mozart trocken bemerkte, wenn schon, dann bin ich Haydns Schüler. Weiter geht's mit Anton Romberg, einem gebürtigen Bonner, der in Paris Karriere machte. Heute wäre er so etwas wie ein Musiker-Influencer, der zwischen den Metropolen pendelt und seine Kunst international präsentiert. Romberg war ein virtuoser Fagottist und damit ein wenig wie der Außenseiter im Orchester. Denn, seien wir ehrlich, Fagotte haben oft einen Ruf als lustiges Brumminstrument. Denken Sie nur an den Großvater in Peter und der Wolf. Aber in dieser Sinfonia Concertante hören wir, was das Fagott wirklich drauf hat. Virtuose Läufe, tiefe warme Klänge und eine überraschende Gesanglichkeit. Romberg verbrachte einige Zeit in Paris, wo das Musikleben tobte. Dort spielte er in den großen Orchestern und sog die neuesten Trends auf. Doch wie es das Schicksal wollte, landete er schließlich wieder in Bonn und spielte dort in einer gewissen Hofkapelle, wo ein gewisser Ludwig van Beethoven Bratsche spielte. Man stelle sich die Kaffeepausen dieses Orchesters vor. Beethoven, der Jungstar, diskutiert hitzig über Musik, Romberg erzählt von Paris und irgendwo im Hintergrund klimpert einer auf dem Cembalo. Fun Fact: Rombergs Familie floh vor den napoleonischen Kriegen aus Bonn und reiste kreuz und quer durch Europa, bis sie schließlich in Wien auf Joseph Haydn trafen. Man könnte fast sagen, unser Programm ist eine Art musikalische Familienzusammenführung. Und nun sind wir endlich in Paris angekommen. Und wer könnte uns dort besser begrüßen als François-Joseph Gossec, der Mann, der die französische Sinfonie quasi erfunden hat. Gossec war ein echter Selfmade-Komponist. Geboren in Belgien, machte er sich in Paris einen Namen und stieg zum wichtigsten Sinfoniekomponisten auf. Man könnte sagen, er war der Mozart des Pariser Musiklebens. Nur, dass er noch viel älter wurde. Tatsächlich überlebte er Mozart, Haydn, Beethoven und fast die gesamte französische Revolution. Er wurde sagenhafte 95 Jahre alt. Damals eine absolute Seltenheit. Gossec war aber nicht nur ein Sinfoniekomponist, sondern auch ein musikalischer PR-Profi. Während der Französischen Revolution komponierte er gigantische Festmusiken für Freiluftveranstaltungen. Bei einer Feier 1790 ließ er eine Hymne aufführen mit 1200 Sängern und 300 Bläsern. Stellen Sie sich das vor, ganz Paris singt mit, kein Mikrofon nötig und alle feiern die Revolution. Vielleicht ein wenig so, wie wenn heute bei einem großen Open-Air-Konzert tausende Bohemian Rhapsody mitsingen. Seine Sinfonie, Opus 8 Nummer 3, ist ein spannendes Werk, das genau den Geist dieser Zeit einfängt. Große Gesten, dramatische Kontraste und ein Hauch von französischem Esprit. Den krönenden Abschluss unseres Programms macht ein Komponist, den viele für einen sanften Melodiker halten, Luigi Boccherini. Bekannt für elegante Streicherstücke und natürlich sein berühmtes Menuett, zeigt er hier eine ganz andere Seite, seine düstere, teuflische Seite. Seine Sinfonie in D-Moll, G506, La Casa del Diavolo, zu Deutsch Das Haus des Teufels, ist inspiriert von Christoph Willibald Glucks Ballettmusik zu Don Juan, in der der berüchtigte Verführer am Ende von Dämonen in die Hölle gezerrt wird. Boccherini greift diese Szene auf und komponiert ein höllisch gutes Finale voller Feuer und Rasanz. Warum ist Boccherini in unserem Paris-Programm? Weil er über Paris berühmt wurde. Dort wurden seine Werke gedruckt, verkauft und gespielt, während er in Spanien eher im Verborgenen arbeitete. Boccherini hatte ein ziemlich eigenwilliges Temperament. Ein Verleger wollte einmal eine Passage kürzen. Boccherinis Antwort: Dann spiele ich sie lieber noch einmal. Seine Musik ist eine geniale Mischung aus italienischer Eleganz, spanischem Temperament und Pariser Theatralik. Der perfekte Abschluss für unser Programm. Nachdem wir jetzt die vier Werke und ihre Komponisten kennengelernt haben, stellt sich die Frage, was haben Bonn und Paris eigentlich miteinander zu tun? Die eine Stadt, mondän, voller Künstler, Philosophen und königlicher Intrigen, die andere, beschaulicher, aber musikalisch ambitioniert. Klingt erstmal wie ein ungleiches Paar, aber genau das macht die Sache so spannend. Paris war im 18. Jahrhundert eine Art musikalisches Zentrum Europas, ein Hotspot, in dem sich Komponisten aus aller Welt tummelten. Hier wurden Trends gesetzt, Musik gedruckt und Werke gefeiert oder gnadenlos verrissen. Namen wie Gossek, Gluck und Cherubini dominierten die Szene. Und Bonn? Bonn war zwar keine Weltmetropole, aber dennoch ein quirliger Ort mit einer kulturell aufgeschlossenen Hofkapelle. Kurfürst Maximilian Franz, übrigens der Bruder von Marie Antoinette, liebte Musik. Und was am französischen Hof en vogue war, durfte natürlich auch in Bonn nicht fehlen. Französische Opern? Sicher. Schicke Modetrends? Natürlich. Wer damals in Bonn Rang und Namen hatte, ließ sich gern vom Pariser Stil inspirieren. Übrigens, der Bonner Hofkapellmeister Andrea Lucchesi war nicht nur für die Musik zuständig, sondern auch ein genialer Netzwerker. Er organisierte Noten aus Paris, damit die Musiker in Bonn immer auf dem neuesten Stand waren. Und das war auch dringend nötig, denn im Orchester spielten junge Talente wie Ludwig van Beethoven und die Familie Romberg, die sich nicht mit alter Kost abspeisen ließen. Apropos Familie Romberg. Diese Musikerfamilie war der Inbegriff eines musikalischen Globetrotter-Daseins. Anton Romberg, dessen Sinfonie Concertante wir heute hören, und sein Clan reisten quer durch Europa. Und natürlich durfte ein Zwischenstopp in Paris nicht fehlen. Dort saugten sie neue Einflüsse auf, spielten in berühmten Orchestern und lernten wahrscheinlich einige der großen Komponisten ihrer Zeit persönlich kennen. Zurück in Bonn landeten sie in der Hofkapelle, wo sie mit dem jungen Beethoven zusammenspielten. Und hier zeigt sich wieder der Musik-Highway zwischen Bonn und Paris. Beethoven war ein großer Bewunderer der Französischen Revolution, las fleißig die Schriften der Aufklärer und wollte 1804 seine dritte Sinfonie sogar Napoleon widmen, bis dieser sich selbst zum Kaiser krönte, woraufhin Beethoven wutentbrannt die Widmung zerriss und den Titel Eroica wählte. Trotzdem blieb Beethoven stark von der französischen Musik beeinflusst. Seine Symphonie Eroique wurde von der Pariser Tradition inspiriert und seine Oper Fidelio trägt Züge der sogenannten Rettungsoper, einer Operngattung, die in Frankreich besonders beliebt war. Doch es lief nicht nur Musik von Paris nach Bonn. Auch umgekehrt strömten deutsche und österreichische Werke in die französische Hauptstadt. Haydns Pariser Sinfonien sind das beste Beispiel. Der berühmte Chevalier de Saint-Georges, ein gefeierter Geiger und Konzertveranstalter, beauftragte Haydn mit einer Reihe von Sinfonien für ein Pariser Orchester. Und wer dirigierte die Uraufführungen? Unser gut Freund Gossek. Auch Mozart ließ es sich nicht nehmen, Paris musikalisch zu erobern. Sein berühmtes Flötenkonzert D-Dur, Köchelverzeichnis 314, war ursprünglich ein Oboenkonzert, das über Umwege über Paris nach Mannheim gelangte, ein Zeichen dafür, wie eng die musikalischen Städte damals verbunden waren. Aber nicht nur Komponisten und Werke reisten durch Europa, sondern auch ganze Musikergenerationen. Die berühmte Mannheimer Schule, die für ihren innovativen Orchestersound bekannt war, beeinflusste sowohl Paris als auch Bonn. Mannheim war eine Art musikalische Talentschmiede und viele Musiker des dortigen Hoforchesters zog es nach Paris, darunter auch Johann Stamitz, der wiederum mit Gossek in Kontakt stand. Alles hing irgendwie zusammen. Und dann sind da noch die unzähligen persönlichen Begegnungen, die sich über die Jahre ergaben. Eine schöne Episode. 1778, Beethoven ist gerade einmal 7 Jahre alt, da trifft er in Köln auf den französischen Star-Cellisten Jean-Pierre Duport, der gerade auf Konzertreise ist. War das ein Schlüsselmoment für Beethovens Liebe zum Cello? Wer weiß. Solche kleinen zufälligen Treffen gab es sicher unzählige. Musiker waren damals echte Weltenbummler, trotz wackeliger Kutschen und holpriger Straßen. Und genau das macht den musikalischen Austausch so spannend. Stile, Ideen und Innovationen fanden ihren Weg durch Europa, unabhängig von Grenzen und Sprachen. Die Französische Revolution von 1789 fegte schließlich durch Europa wie ein Sturm. Und natürlich blieb auch Bonn nicht verschont. 1794 verlor die Stadt ihren Kurfürsten und wurde bald darauf ein Teil Frankreichs. Währenddessen gingen einige Bonner Musiker nach Paris, um dort Karriere zu machen. Ein gutes Beispiel ist Nikolaus Simrock, ein enger Freund Beethovens, der als Musikverleger in Paris tätig wurde und dort Beethovens Werke veröffentlichte. Und was passierte umgekehrt? Unter Napoleon kamen französische Musiker an den Rhein. Der kulturelle Austausch ging weiter. Ideen von Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit wurden nicht nur politisch, sondern auch musikalisch vermittelt. Kossek zum Beispiel komponierte zahlreiche Revolutionshymnen, die vielleicht auch in Bonn nachklangen. Beethoven wiederum ließ sich vom Zeitgeist inspirieren und schrieb 1797 eine Kantate auf den Tod Kaiser Josefs II. Sowie auf die Einnahme von Mainz. Werke, die deutlich den revolutionären Puls dieser Zeit spüren lassen. Was sagt uns das alles für heute? Ganz einfach. Kultureller Austausch ist keine Erfindung des Internets. Schon vor über 250 Jahren reisten Komponisten, wurden Ideen ausgetauscht und gemeinsam Projekte verwirklicht. Nur eben ohne Flugzeug oder Zoom-Meeting. Heute ist alles schneller. Musik kann innerhalb von Sekunden um die Welt gehen. Musiker aus unterschiedlichen Ländern spielen zusammen. Orchester sind international aufgestellt. Doch die Grundidee bleibt dieselbe. Musik verbindet. Haydn hätte ohne den Pariser Auftrag vielleicht nie eine seiner besten Sinfonien geschrieben. Beethoven wäre ohne die Impulse aus Frankreich vielleicht ein anderer Komponist geworden. Interessant ist auch, dass bestimmte Themen zeitlos sind. Haydns Musik wurde damals genauso begeistert gehört wie heute große Filmmusik aus Hollywood. Und Gosseks Revolutionsfeste? Die könnte man mit heutigen Mega-Events vergleichen, sei es eine Olympia-Eröffnungsfeier oder ein riesiges Benefizkonzert mit Millionen Zuschauern weltweit. Und was ist mit Bonn heute? Die Stadt ist zwar keine Hauptstadt mehr, aber sie bleibt ein bedeutender kultureller Ort. Jedes Jahr schaut die Musikwelt zum Beethovenfest nach Bonn. Und selbst im digitalen Zeitalter führt die Stadt ihr musikalisches Erbe weiter. Wer weiß, vielleicht sitzt ja heute hier im Publikum jemand, der in Zukunft die Verbindung von Tradition und internationalem Austausch fortsetzen wird. In diesem Sinne lassen wir die Musik sprechen. Sie ist die beste Brücke zwischen den Kulturen. So, ich hoffe, Sie hatten genauso viel Spaß beim Zuhören wie ich bei meiner Recherche für diese Sendung. Viele interessante Fakten und Anekdoten muss ich leider weglassen, aber allzu lang sollte die Sendung ja auch nicht werden. Hat Ihnen dieses aus der Not geborene Format mit mir alleine gefallen? Haben Sie Anregungen oder Ergänzungen? Oder, ich muss gestehen, bei der Aussprache mancher Namen war ich mir nicht ganz sicher, haben Sie dort etwas anzumerken? Dann schreiben Sie uns gerne unter info@beethoven-orchester.de. In jedem Fall würde ich mich sehr freuen, Sie bei einem der beiden Konzerte begrüßen zu dürfen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald wieder bei Backstage Beethoven.